Guten Morgen zusammen. Wir sind heute im Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Johannesevangelium, Kapitel 3, 14 bis 21. Ich lese heute Morgen nach der Luther-Übersetzung. Und wie Mose, so sagt Jesus, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer das Böse tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Ein wunderschöner Text haben wir heute Morgen. Also wir haben es vom Licht, nicht nur von der Wärme, wie wir gerade gesungen haben, sondern wir haben es vom Licht. Wir sind in einem Gespräch. Wir steigen ein, wir spielen Mäuschen und hören genau zu, wie sich jemand mit Jesus unterhält. Es ist ein langes Gespräch, wie wir sehen. Das gesamte Kapitel 3 bezieht sich auf dieses kleine Vier-Augen-Gespräch. Es ist Nikodemus und Jesus, die sich in der Nacht unterhalten. Und eigentlich beginnt dieses Gespräch ganz anders. Nikodemus kommt ja in der Nacht und er hat diese eine Frage: Wie kann ich eigentlich gerettet werden? Wie komme ich in den Himmel? Wie funktioniert das? Und Jesus gibt ihm diese ganz klassische Antwort, die wir so gut kennen: Nicht, was aus Fleisch geboren ist, sondern das, was aus dem Geist geboren ist. Das hat Ewigkeitswert. Also Jesus gibt diesem Nikodemus in der Nacht eine Antwort, die aus dem Himmel kommt. Und dann wendet sich das Gespräch. Jesus beginnt, dem Nikodemus jetzt die gleiche Antwort aus einer irdischen Perspektive zu geben. Und er redet vom Kreuz. Das gleiche Thema aus zwei verschiedenen Sichtweisen. Warum wechselt Jesus die Perspektive im Gespräch? Warum hört er mit dem himmlischen Aspekt auf und redet zu Nikodemus vom irdischen? Der Grund könnte eventuell in den Versen 11 und 12 liegen, wo Jesus ganz klar sagt: Nikodemus, was ich rede, das nehmt ihr nicht an. Was ich sage, das glaubt ihr nicht. Das sind die zwei Punkte, die Jesus im Grunde genommen wie vor eine Wand laufen lassen im Gespräch. Du glaubst nicht, was ich sage. Du nimmst nicht an, was ich sage. Also, wenn ich vom Himmlischen rede, es führt zu nichts. Lass mich dir die Sache nochmal irdisch, menschlich erklären. Und dann greift Jesus zu einem prophetischen Bild, zu einer prophetischen Handlung von einer Person, an die Nikodemus glaubt. Eine Person, die Nikodemus annehmen kann. Und Jesus greift zurück auf den Mose. Der Hohepriester, der Oberste, der Pharisäer, der Oberste der Juden, der glaubt den Worten von Mose. Und Jesus knüpft an. Mose ist der Gesetzesgeber. Mose ist der Volksführer. Mose ist der große Patriarch für diesen Gesetzesmenschen Nikodemus. Und wenn Jesus ihm jetzt über den Mose versucht, die Frage zu beantworten, dann steckt da drin die Hoffnung, dass es glauben kann und dass es annehmen kann. Zuallererst erinnert Jesus den Nikodemus daran, was eigentlich damals bei Mose passiert ist. Damals war das Volk in einer großen Not. Sie waren in der Wüste, es kamen Schlangen ins Lager, die Menschen gebissen haben, Menschen sind an Hungern gestorben. Ja, das kennt Nikodemus. Ja, daran kann er glauben. Ja, das kann er annehmen. Jesus erinnerte Nikodemus daran, dass Gott Befehl gegeben hat an den Mose, dass er eine eherne Schlange auf einen Stab aufrichten soll und dass dann alle, die diese eherne Schlange anschauen, auch geheilt werden. Ja, das glaubt Nikodemus. Ja, das kann Nikodemus für sich annehmen. Und nach diesen zwei Schrittchen, die Jesus jetzt dem Nikodemus gegeben hat, kommt er zu einem dritten Schritt und sagt, das, was Mose getan hat, war ein prophetisches Handeln. Und ich sage dir, heute wird nicht nur eine physische Schuld, eine physische Heilung möglich, sondern eine ewige Wiedergutmachung möglich. Das, was damals bei Mose in der Wüste geschah, wird heute für alle Welt passieren, durchgeführt durch diesen Gottessohn, durch diesen einzig geborenen Sohn, den Gott in diese Welt geschickt hat. Und Jesus sagt dem Nikodemus, dieses Erhöhtwerden, wie damals in der Wüste, dieses Erhöhtwerden von dem Menschensohn muss sein. Wir sind jetzt in dieser Zeit vor Ostern und wir müssen uns und dürfen uns immer wieder sagen lassen, dieses Kreuz muss sein. So wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, so muss der Menschensohn erhöht werden. Warum? Das ist ja diese Schmerzensfrage von uns Menschen. Warum so? Vers 15 sagt uns, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben findet. Es muss sein, dass Jesus stirbt. Es muss sein, dass er ans Kreuz genagelt wird. Es ist unabdingbar, dass dieser Weg von Jesus gegangen wird, damit Friede entsteht. Friede zwischen Mensch und Gott. Damit ewiges Leben möglich ist. Damit Versöhnung und Annahme erreicht werden kann. Ohne Kreuz von Golgatha keine Vergebung. Ohne Kreuz und Sterben von Jesus keine Rechtfertigung. Kein ewiges Leben. Kein Frieden mit Gott. Also ein Gottesglaube, der sich ohne das Kreuz zufrieden gibt, den gibt es nicht in der Bibel. Versöhnung ohne Kreuz, ohne Jesus sterben am Kreuz, das gibt es nicht. Frieden im Leben ohne das Kreuz, ohne das Sterben Jesu am Kreuz, ist unmöglich. Eine Ewigkeit ohne Jesu Sterben am Kreuz ist nicht möglich. Das Kreuz ist Gottes Zeichen in dieser Welt. Das Kreuz muss sein. Ohne Kreuz keine Schuldvergebung. Kein Zugang zur Ewigkeit, keine Versöhnung mit Gott. Und wir wissen aus der Zeit vor Ostern, wir wissen es, das Kreuz ist das Terrorzeichen des Todes im Römischen Reich. Die Absonderlichkeit des pervertierten Menschen zeigt sich im Kreuz. Ausdruck von Verachtung, Entwürdigung, Erniedrigung, Qual. Nicht umsonst heißt das Kreuz Fluchholz. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt. So heißt es im Galater Aber so heißt es auch im 5. Mose schon. Und Jesus, der Menschensohn, der einzig Geborene von Gott, der ohne Schuld war. Und dennoch diesen Tod an diesem Fluchholz angenommen hat, der hängt dort, nicht weil es irgendein gültiges Urteil über ihn gegeben hätte, sondern weil er das Licht Gottes in diese Welt brachte. Vers 19, das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Jesus bringt nicht das Gericht, den Zeigefinger. Er bringt nur ans Licht, was schon längst da ist. Es ist, als wäre der Scheinwerfer Gottes aus der Herrlichkeit wie so ein Lichtkegel jetzt auf uns Menschen gekommen, als wäre der Scheinwerfer irgendwie so auf uns geschwenkt worden. Und mit diesem Erhöhtwerden von Jesus am Kreuz, da entsteht etwas ganz Sonderbares. Am Kreuz brennt Licht. Dieser Ort, wo der Fluch angehaftet wird, wo das Ende klar ist, wo nichts auf einen wartet außer Tod, Schmerz, Endgültigkeit, genau an diesem Ort macht Gott Licht an. An diesem Ort wird alles hell. Es wird alles sichtbar. Es kann nichts mehr versteckt werden. Deswegen ist das Stehen vor diesem Gekreuzigten immer so schwierig, so schwer, so unerträglich für uns Menschen, weil eben alles hell wird. Alles wird hell in meinem Leben. Vers 20, man möchte eben nicht zum Licht kommen, damit die Werke nicht aufgedeckt werden. Man möchte, weil wir dort unsere Scham vor Augen kriegen. Wir würden alles für Jesus tun, aber doch nicht aufgedeckt werden wollen in unserem eigenen zu kurz kommen, in unserer eigenen Beschämung, in unseren eigenen Fehlern. Ach, und der Nikodemus hat es ja so trainiert. Der hat alles gewusst. Der wusste genau, wie er sich zu verhalten hat, damit er eben dieses Kreuz umgehen könnte. Damit er es nicht braucht, dort zu stehen, völlig entkleidet, bloßgestellt vor dem heiligen, lebendigen Gott. Ach, wie gern hat er die Gesetze gehalten, mit denen er sich bedeckt hat in seiner Schuld. Ganz ähnlich der reiche Jüngling, der alles getan hat, um eben sich rechtfertigen zu können. Und selbst vor Jesus sagt, ja, ich habe alles gehalten. Und trotzdem Jesus aufsucht und sagt, was fehlt mir denn noch? Mir fehlt doch was. Und Jesus ihn einlädt zu sich. An diesem Kreuz, wo Gottes Licht angeht und so ganz klar und tief in unser Leben, in unsere Seele, in alles hineinleuchtet, wer das erlaubt, und das ist eine Entscheidung, die ich ganz persönlich für mich treffen darf. Wenn ich das erlaube, dann gehen zig Lichter an. Ich möchte ein paar vorlesen. 2. Korinther 5, 21. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit werden vor Gott. Das passiert da. Galater 3, 13. Er hat mich losgekauft vom Fluch an diesem Kreuz. Titus 2, 14. Er hat sich für mich hingegeben, damit ich erlöst werde von aller Ungerechtigkeit. Das passiert. Jesaja 53, 5. Das ist die schönste Stelle für mich jetzt irgendwie. Er hat um meiner Missetat willen ist er verwundet. Um meiner Sünde willen ist er zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit ich Frieden hätte. Durch seine Wunde bin ich heil. Wir dürfen also zu ihm schauen, auf dieses Licht Gottes, das in die Welt gekommen ist, auf diesen einzig geborenen Sohn Gottes, der mir den Frieden schenkt. Also der, so sagt jetzt Jesus dem Nikodemus, der hängt jetzt am Kreuz. Dieser Heilige, dieser Schuldlose, der voller Liebe zu uns, jetzt ganz grotesk im Tod noch die Arme ausbreitend. Und Johannes, der all das aufschreibt, der hat's begriffen. Der sagt, in seinem ersten Brief sagt er, seht, was für eine Liebe uns der Vater gibt, dass wir hier an diesem Ort seine Kinder heißen dürfen. Ja, und wir sind es. So kann er es sagen, wo er selber an diesem Kreuz stand, an diesem Tag, als Jesus angenagelt wurde und gestorben ist. Johannes hat es für sich verstanden, er hat es begriffen, er hat es angenommen. Was für eine Liebe hat dieser Vater für mich, dass er an diesem Ort mit mir Frieden macht. Wir merken also, was Nikodemus in dieser einen Nacht so ganz einfach fragt und wissen will, und Jesus ihm einerseits vom Himmel versucht klarzumachen und dann andererseits doch nochmal ganz menschlich und irdisch ihm nahebringt. Das ist etwas, was uns selbst tief bewegen darf. Am Kreuz macht Gott Licht. Ich wünsche uns, wenn wir jetzt durch diese Zeit bis Ostern gehen, dass uns dieses Kreuz von Golgatha, auf das alles zustrebt, dass das Ende darstellt von allem, dass wir wissen dürfen, dass da der ist, der ohne Schuld freiwillig sich dahin begeben hat, um Licht zu sein für dich und für mich und für uns. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir diese Zeit erleben dürfen und nochmal ganz für uns persönlich und bewusst still werden dürfen, stehen bleiben dürfen und auf dich schauen und glauben dürfen, dass du das aus Liebe zu uns tust. Dass du dich hergibst, damit wir heil werden. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest in dieser vorösterlichen Zeit. Dass wir es bewusst für uns beanspruchen und auf dich schauen. Segne du uns, Jesus. Amen.